ARD.
Wer fällt euch ein, wenn ihr an Verbrecher während der Zeit des Nationalsozialismus denkt? Wahrscheinlich als erstes Hitler und dann vielleicht noch Himmler, Göring, Goebbels vielleicht noch. Dann hört's aber auch schon langsam auf, oder? Aber diese vier haben natürlich nicht alleine Millionen von Menschen umgebracht. Es waren unzählige im Getriebe der NS-Mordmaschinerie. Und weil es so viele waren, sprechen wir von der SS, den Nazis oder den Tätern. Aber diese Verallgemeinerung verstellt den Blick für das Wesentliche. Denn hinter diesen Begriffen stehen Menschen wie du und ich. Es waren Menschen, die andere Menschen Folter, Leid und Tod brachten.
Misshandlungen, Schläge, Schikane. Und im späteren Verlauf baut man eine sogenannte Genickschussanlage auf.
Jedenfalls fiel der Getroffene sofort nach vorne über und erhielt in den meisten Fällen von einem weiteren Unterführer einen Fangschuss in die Schläfe.
Denn es gibt offenbar Typisierung auch innerhalb des KZ-Systems, wo die SS sagt, naja, das sind Leute, die können das, in einer fast schon zynischen Form der Expertise. Wie ein Handwerker, es gibt den guten Tischler und dann gibt es den guten Mörder, der kann ihn besonders gut erschießen.
Das System der Konzentrationslager, des Raubens, aber vor allem des systematischen Mordens, kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auch die Auseinandersetzung mit den Tätern und dem Personal der Konzentrationslager zulässt. Und genau das haben wir in diesem Podcast vor. Wir zeigen Einzelne und deren Aufgabe im System. Wir nennen Namen, die ihr garantiert noch nie gehört habt. Wir zeigen euch anhand von Beispielen und Originalquellen, wie gut vernetzt diese Menschen waren. Wie daraus ein System aus Selbstschutz und Doppelmoral werden konnte.
Und was man hier sehen kann, ist eine bestimmte Praxis der Gewalt in den Lagern. Und dass diese Willkür auch der Führungsebene in den Lagern natürlich ganz offenkundig wird. Und Zill hatte den Ruf eines brutalen Schlägers.
Als der Zeuge nach 5 Doppelschlägen ohnmächtig wurde, wurde gewartet, bis er das Bewusstsein zurückerlangte. Anschließend wurde weitergeschlagen. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Angeklagte unbefugt selbst Strafen verhängt hat, unzulässige, sadistische Methoden angewandt hat.
Ich bin Leonie Schöler, ich bin Journalistin und Historikerin und habe mich 8 Folgen lang mit Dr. Stefan Hörtler unterhalten. Er ist Historiker und forscht und lehrt unter anderem an den Universitäten in Göttingen und in Huddersfield in England. Herr Hörtler, herzlich willkommen.
Frau Schöler, ich grüße Sie.
Und in diesen 8 Folgen ging es wirklich um allerhand unterschiedliche Themen. Zum Beispiel Korruption, Freizeitvergnügen, aber auch sowas wie Liebe und Beziehungen, was man vielleicht erstmal nicht mit der SS verbindet. Zwangsarbeit oder auch Mordspezialisten. Herr Hörtler, Sie haben in Ihrem Leben unzählige Fotos und Dokumente analysiert. Und aufgrund dessen wissen wir zum einen ganz viel über unterschiedliche Täterbiografien. Aber aufgrund Ihrer Arbeit können wir überhaupt erst diesen Podcast machen, in dem wir ja auch über diese Biografien reden, die Sie analysiert haben. Wie viele Biografien haben Sie denn in all dieser Zeit analysiert oder mit wie vielen Menschen haben Sie sich beschäftigt?
Ich glaube, da kommen wir wirklich in die Zahl von Tausenden. Wenn ich mir allein die Biografien zum Personal im KZ-System ansehe, würde ich von mehreren Tausend sprechen, mindestens 2000 bestimmt. Das heißt, Personen, mit denen ich mich tiefergehend beschäftigt habe, wirklich versucht habe, in einer gewissen Breite auszuforschen. Und wenn wir den Blick etwas weiter werfen und die Erfassung von Personendaten uns ansehen, Männer und Frauen im Lagersystem zwischen 1933 und 1945 in unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Zeiten und Räumen, da kommen wir sicherlich bei einer Zahl von mehreren 10.000 Personen raus. Was natürlich dann über die vielen Jahre, und hier rede ich ja auch über eine Zeit letztendlich doch von 20 Jahren, die Möglichkeit mit sich bringt, auch zu verstehen, wie die Dynamiken waren, wie das System funktioniert hat, wie auch das Personalsystem funktioniert hat. Also man bekommt doch so tiefe Einblicke, die es einem erlauben, auch selbst zu einem Aha-Moment zu kommen und sagen, ach, das ist kein Zufall. Ja, da gibt es Systematiken, die immer wiederkehren, die doch eine gewisse Logik in sich besitzen. Und das erklärt letztlich auch bestimmte Funktionsweisen.
Ja, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns in diesem Podcast sehr viel beschäftigen werden, mit diesen Aha-Momenten. Gab es denn so konkrete Phasen, wo Sie wirklich gemerkt haben, Ihr Blick hat sich durch Ihre Arbeit nochmal verändert, Ihr Blick auf den Nationalsozialismus?
Auf den Nationalsozialismus nicht im Sinne der Bewertung sagen dieses Systems als ein verbrecherisches System. Vielleicht sagen die Breite des Feldes, die man sich ansieht, ja, die immer sich immer mehr vergrößert hat über den Zeitraum. Und letztlich sogar der Punkt, dass man mit einer tiefergehenden Beschäftigung eigentlich immer mehr Fragen stellt als Antworten bekommt. Das ist auch ein Phänomen, dass ich, ja, selbst wenn bestimmte Expertisen dann bestehen, letztlich nicht alle Fragen auch beantwortet werden. Aber das Wichtige ist das Ausleuchten dieses Feldes, das Identifizieren von Grauzonen, von Handlungsräumen, von Optionen, aber auch die Geschichte des Nationalsozialismus nicht als eine ausschließlich deutsche Geschichte aus deutscher Perspektive zu erzählen, sondern allein schon durch die Deportation ist es am Ende immer eine transnationale, mindestens eine europäische Geschichte. Am Ende auch eine außereuropäische Geschichte. Es ist viel größer, und diesen Raum sich zu erschließen, das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und natürlich, auch wenn wir ganz konkret über das Mitwirken und Unterstützen dieses Systems sprechen, die Gesellschaft in den Blick zu nehmen und zu erkennen, dass es natürlich eine Zustimmungsdiktatur ist, aber auch zu erkennen, wie vielfältig und arbeitsteilig das Mitmachen war. Männer, Frauen in unterschiedlichen Positionen und dann letztlich auch Rollen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind, wie die Zivilbeschäftigten zum Beispiel, die zu Tausenden allein im KZ-System gedient haben und über die noch heute unheimlich wenig bekannt ist.
Insgesamt ist es ja auch so, dass, wenn wir über den Nationalsozialismus sprechen, diese vielen, vielen Täterbiografien irgendwie sehr unterbeleuchtet sind. Und Sie haben jetzt wirklich mal den Fokus in dieses breite Feld geleuchtet. Sind Ihnen denn dabei noch große weiße Flecken aufgefallen?
In der Tat gibt es große Flecken oder große Forschungslücken noch. Wenn wir, um ganz prominent anzufangen, den Film The Zone of Interest uns ansehen, mit dem Blick auf Rudolf Höss, haben wir natürlich einen dieser großen Namen, der stellvertretend steht für die Gruppe der KZ-Kommandanten und insbesondere natürlich als KZ-Kommandant von Auschwitz in zentraler Funktion, auch in zentraler Beteiligung am Massenmord. Der Fokus muss aber deutlich breiter gesetzt werden. Allein in dem Film kommt ja letztendlich auch Hedwig Höss, seine Frau, in den Blick und damit auch die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus, die nicht passiv war. Ja, beide haben sich schon im Bund Artham kennengelernt, einem völkischen Siedlungsbund in den 20er Jahren, und teilen natürlich dieselbe Weltanschauung, dieselbe Ideologie. Aber wir können auch viel breiter gehen. Wie ist denn das Wissen überhaupt zu den Wachmannschaften, zu den niedrigen Diensträngen, zu den Aufseherinnen? Gab es relativ viele Forschungen, aber auch die haben doch später begonnen. Ja, es waren erst die prominenten Namen, die im Vordergrund standen, und die Breite wurde erst in den Jahren weiter ausgeleuchtet. Aber auch wenn wir uns die Wachkompanien, ob Auschwitz oder andere Konzentrationslager, ansehen, die Männer, die als sogenannte Volksdeutsche rekrutiert wurden, Männer aus Ungarn, Rumänien, Kroatien oder Slowakei, die ab 1943 um 45%, also nahezu die Hälfte aller Wachmannschaften, stellen. Und ab 1944 durch den Einsatz von Wehrmachtssoldaten, Heer, Marine, Luftwaffe weitere 45% dazukommen. Das heißt, wir haben mit September 1944 90% der Wachmannschaften, die aus sogenannten Volksdeutschen und Wehrmachtssoldaten bestehen. Eine Gruppe, die teilweise kaum erforscht ist. Aber wir reden über 90%, und Rudolf Höss ist nicht Teil dieser 90%, sondern der liegt im Promillebereich darüber. Das sind die Männer, die schon in den 30er Jahren im KZ-System gedient haben. Das sind aber vielleicht 2-3%. Was ist denn mit den anderen? Ja, und dieses Feld auszuleuchten ist so wichtig, um erst zu verstehen, warum das System funktioniert hat. Denn es sind ja nicht die 2-3%, die am Ende den Massenmord durchführen und die tägliche Gewalt in den Konzentrationslagern verüben, sondern es ist die Masse, die es braucht. Es ist die Arbeitsteiligkeit, die es braucht. Es sind die Wachkompanien, die einen Zug an der Rampe oder am Bahnhof in Auschwitz umstellen, um die Selektion durchzuführen. Das braucht Hunderte am Ende, die das täglich bewerkstelligen. Und diese Breite auszuleuchten, bis hin zu den Zivilbeschäftigten, die weder Mitglieder der NSDAP noch der SS waren, aber zu Tausenden ebenfalls in diesem System gedient haben, erst die Beschäftigung mit diesen Biografien ermöglicht uns zu verstehen, warum das System so funktioniert hat, wie es funktioniert hat.
Wir haben in jeder Folge eine Biografie, die stellvertretend für ein Thema steht. Zum Beispiel in Folge 6 geht es um die Liebe und Affären und wir lernen Paul Werner Hoppe kennen. Das war ein Mann, der durch die Heirat mit der Tochter eines KZ-Kommandanten eine sehr steile Karriere gemacht hat. Hier ein Originaldokument, was ihn zur Beförderung zum SS-Sturmbannführer empfiehlt.
Oranienburg, 24. Juli 1942. Beförderung in der Waffen-SS. Der SS-Hauptsturmführer Paul Werner Hoppe wird vorgeschlagen zur Beförderung zum SS-Sturmbannführer. Beurteilung der charakterlichen Eignung und dienstlichen Leistung. SS-Hauptsturmführer Hoppe ist mir aus der Zeit, als er in der ersten Totenkopfstandarte Oberbayern Dienst tat und besonders als er Adjutant des SS-Obergruppenführers Eike war, persönlich gut bekannt. Hoppe ist ein außerordentlich begabter und weit über dem Durchschnitt kluger SS-Mann. Er hat seinen Dienst stets zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten versehen. Hervorheben möchte ich, dass er durch seinen charakterlichen Ernst und dadurch, dass er frei von Schwächen ist, mir besonders geeignet für die Dienststellung eines Lagerkommandanten erscheint. Zur Beförderung steht er leistungs- und altersgerecht heran.
Wir haben jetzt gehört, frei von Schwächen, aber in der Tat war ja eigentlich das Gegenteil der Fall.
Das sind natürlich Selbstinszenierungen der SS und natürlich auch Kodierungen, die wie bei Hoppe zu einer Beförderung oder zum Aufstieg innerhalb der Hierarchie führen. Und diese Kodierungen wie frei von Schwächen, Anständigkeit, ja, ein Begriff aus der Rede von Heinrich Himmler in Posen 1943, ja, als sagen vermeintliches Verdienst am Massenmord dabei anständig, in Anführungsstrichen anständig geblieben zu sein. Das sind natürlich Zuschreibungen. Aber wenn wir uns die Breite mit ansehen, gibt es die Exzesstaten, die jenseits der Befehlshierarchien laufen, die geduldet werden oder manchmal nicht geduldet werden. Aber sie werden nicht geduldet, weil es Verbrechen sind, sondern sie werden nicht geduldet, weil sie außerhalb der Befehlskette laufen. Das ist ein Punkt, der natürlich das verbrecherische System noch einmal unterstreicht. Der Mensch zählte trotzdem nichts. Und es ging auch nicht darum, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist oder mehrere Menschen ums Leben gekommen ist. Es ging darum, dass der Mord eigenmächtig durchgeführt wurde. Korruption ist ein riesiges Feld. Die Mehrzahl von führenden SS-Männern sind untreu, haben ihre Affären wie Hoppe und andere. Und trotzdem werden ihnen diese Zuschreibungen quasi in die Akte geschrieben, damit sie in der Hierarchie aufsteigen. Und wenn wir nochmal zu dem Begriff der Anständigkeit, und ich entschuldige mich gleich natürlich für die längere Antwort, aber doch zum Begriff der Anständigkeit zurückkommen, das ist letztendlich ein zynischer Begriff. Was heißt denn, anständig zu sein, um Millionen Menschen umzubringen? Das ist ja eine zynische Paraphrase, die nur dazu dienen soll, diese Männer quasi in ihrem Selbstbild zu bestätigen, dass sie sich im Spiegel ansehen können und sagen können, ja, ich bin nicht korrupt, ich trinke nicht, ich misshandle nicht meine Frau und nicht meine Kinder, sondern ich bin der liebevolle Familienvater. Und es ist die Inszenierung einer heilen Welt, aber natürlich einer heilen Welt von Mördern.
Und genau über diese Selbstinszenierung, Ambivalenz und Karrierewege werden wir in 8 sehr unterschiedlichen Folgen sprechen. Zum Beispiel, welche ganz besondere Aufgabe der Lehrer Kurt Knittel bei der SS hatte. Wie Korruption den SS-Mann Albert Breth zu Fall brachte. Oder wie Wilhelm Schäfer zum Mordhandwerker und Teil eines Tötungsschauspiels wurde. Das alles hört ihr im Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Jede Woche gibt es eine neue Folge und die ersten 5 Folgen bekommt ihr exklusiv in der ARD-Audiothek.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionsleitung für den MDR Anais Roth. Autorin Susan Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler. Moderation Leonie Schöler. Sprecher Andreas Herrler und Camillo Schumann.